Die Radio Wissen. Update.
Mit den Vorbereitungen haben wir schon vor einer Woche begonnen. Die Menschen haben bereits angefangen, ihre Zelte abzubauen und in die Busse zu gehen.
Das Flüchtlingslager in Idomeni wird geräumt. Der Sprecher des griechischen Flüchtlingskrisenstabs, Yorgos Kilitsis, hat im Fernsehen den Beginn der Räumung verkündet. Doch was kommt jetzt? Die Lage der Migranten ist heute unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Gestern Abend haben griechische Polizisten die Straße ins Flüchtlingscamp in Idomeni abgesperrt. Es durften kaum noch Helfer ins Lager und gar keine Journalisten mehr. Tagesschau-Reporterin Karin Senz berichtet, dass schon am Vormittag mehrere hundert Menschen in neue Lager im Norden Griechenlands gebracht wurden.
Von dort kommen immer wieder Busse raus, volle Reisebusse, in denen Flüchtlinge sitzen. Viele Kinder auch, die rauswinken, die sich einerseits freuen, dass endlich was passiert, dass es vorangeht. Aber andererseits sieht man in ihren Augen auch die Angst und die Ungewissheit, was mit ihnen passiert.
So richtig weiß das niemand. Aber viel schlechter kann es eigentlich nicht werden. Die Bedingungen in Idomeni sind schon lange unterirdisch. Zuletzt gab es Berichte, dass eine Art Mafia das Lager kontrolliert. Und gegen den Regen hatten die meisten Bewohner nur dünne Zelte. Das immerhin soll besser werden, sagt Yorgos Kilitsis.
Wir haben jetzt ausreichend Plätze in anderen Lagern für alle Leute. Diese Plätze haben erhebliche Vorteile gegenüber Idomeni. Es gibt dort nämlich feste Unterkünfte.
Das war's dann aber auch, sagt zumindest die Hilfsorganisation Medico International. Ihrer Ansicht nach fehlt es auch in den Ausweichlagern nahe der Großstadt Thessaloniki an Medikamenten und Lebensmitteln. Einige Flüchtlinge aus dem Lager in Idomeni haben sich im Grenzgebiet zu Mazedonien versteckt, in der Hoffnung, doch irgendwie nach Norden zu kommen. Diese Syrerin will am liebsten nach Deutschland. Griechenland sei nicht gut.
Germania, you know no good.
Mehr als 8000 Flüchtlinge haben zuletzt noch im Lager in Idomeni gelebt. Mehr als 1000 sind heute schon weggebracht worden. Bisher blieb es friedlich. In 10 Tagen soll das Lager ganz geräumt und die von Flüchtlingen blockierte Bahnlinie nach Mazedonien wieder frei sein. Und dann? In Griechenland kamen letztes Jahr mehr als 850.000 Flüchtlinge an. Auch in Italien leben 10.000 in Lagern. Und erst gestern haben europäische Schiffe im Mittelmeer wieder 2.600 Flüchtlinge gerettet. Wie man ihnen helfen kann und womöglich verhindern, dass sie überhaupt flüchten müssen, das ist natürlich auch Thema beim ersten Nothilfegipfel der UNO in Istanbul, der heute zu Ende geht. Die UNO schätzt, dass weltweit 125 Millionen Menschen dringend Hilfe brauchen. 60 Millionen sind auf der Flucht. Vor Kriegen, Naturkatastrophen oder Armut. Nur ein Bruchteil von ihnen schafft es überhaupt nach Europa. Stattdessen beherbergt Äthiopien, eines der ärmsten Länder der Welt, rund 750.000 Flüchtlinge aus den Nachbarländern Somalia, Südsudan und Eritrea. Äthiopiens Entwicklungsminister Baker hat an den Rest der Welt appelliert, sie nicht zu vergessen. Auch sie hätten eine zweite Chance verdient.
They also deserve a second chance to start a new life.
Wie das gehen könnte, wird bei der Konferenz in Istanbul nicht beschlossen. Es wird keine verbindlichen Vorgaben geben, nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Die schwedische Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit Isabella Lövin bringt es auf den Punkt.
We have the tools, we have the platforms, now we only need the political will.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Bei Facebook wird die Räumung des Flüchtlingslagers wieder sehr kontrovers diskutiert. Anja Nöhl schreibt auf der Seite der Tagesschau: Wenn ich solche Bilder sehe, dann denke ich, dass mein Hund mehr Sicherheit im Leben hat als diese Menschen. Es ist traurig, dass man überhaupt flüchten muss und dann noch diese Ungewissheit, was wohl als nächstes kommt. Ich wünsche mir, dass eine Lösung gefunden wird, dass die Menschen bald Sicherheit haben. Robert Giemser findet, das ist für sie die beste Lösung. Sie sollen sich registrieren lassen und in normale Flüchtlingsunterkünfte ziehen. Marc Furken meint dagegen, sie verlassen es nicht aus freien Stücken. Sie werden gezwungen, in ein anderes Lager zu gehen. Dorthin, wo sie niemand sieht, niemand wahrnimmt und von wo aus man sie weiter verfrachten kann, wohin irgendeine Behörde sie bringen will. Ein weiterer europäischer Skandal. Und Horst Bachmann schreibt, das wurde aber auch Zeit. Das ist genauso, wenn halbwegs intelligente Deutsche vor einem in Konkurs gegangenen Supermarkt ihre Zelte aufschlagen würden und warten, bis der Laden wieder aufmacht, anstatt woanders einzukaufen.
Was sonst noch wichtig war?
Griechenland hat nicht nur Mühe, die Zehntausenden Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen, auch den Griechen selbst geht es nicht gut. Gerade beraten die Finanzminister der Euro-Länder, ob sie weitere Milliardenkredite freigeben. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, hat das griechische Parlament am Wochenende neue Sparmaßnahmen und Reformen beschlossen. Lebensmittel, Benzin, Zigaretten, Telefon und Internet werden teurer. Das dürfte besonders Selbstständige und den Mittelstand treffen. Schwizos Katsoulis, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen, sieht das kritisch.
Ich halte das nicht für nachhaltig und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren erlebt, dass diese immer weiteren Einschnitte irgendwann was erbringen könnten, sondern es führt dazu, dass im nächsten Jahr neue Haushaltslöcher auftauchen, die wir dann wieder auf andere Art und Weise stopfen müssen.
Auch der Internationale Währungsfonds fordert wegen der hohen Staatsverschuldung schon länger Schuldenerleichterungen ohne Vorbedingungen. In einer neuen IWF-Studie steht, dass Griechenland einen tiefen Schuldenschnitt braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Der Rentner Yannis hat jedenfalls einen klaren Arbeitsauftrag für die Minister der Eurozone.
Ich gebe meinen 4 Kindern von meiner Rente ab. Alle sind arbeitslos. Verstehst du, mein Junge? Deswegen sollen sie ihr Hirn anstrengen, um uns zu helfen, dass wir Arbeit haben, damit sich etwas bewegt.
Viele europäische Politiker haben heute hörbar aufgeatmet, weil in Österreich der Grünen-Politiker Alexander Van der Bellen neuer Präsident wird und nicht der Kandidat der rechten FPÖ Norbert Hofer. Am Ende hatte Van der Bellen nur etwa 30.000 Stimmen mehr. Und er kündigte auch gleich an, dass er Präsident für alle Österreicher sein will. Dass der Wahlkampf das Land polarisiert hat, sieht er eher positiv.
Dass sehr viele Menschen miteinander geredet haben, gerungen haben, den anderen zu überzeugen und auch gestritten haben. Ich halte das für ein gutes Zeichen für das politische Interesse in diesem Land. Den Bürgerinnen und Bürgern ist Politik nicht egal.
Die FPÖ dagegen setzt nur mühsam auf Versöhnung. Erst hieß es sogar, man wolle die Stimmenauszählung überprüfen lassen. Heute hat Norbert Hofer aber seine Anhänger aufgefordert, das Ergebnis zu akzeptieren. Für den Politikberater Thomas Hofer hat der nächste Wahlkampf trotzdem schon begonnen.
Die inszenieren sich jetzt wie das gallische Dorf, ja, und sagen alle gegen uns, alle anderen Parteien prügeln da auf uns ein und das hat es gerade nochmal verhindert, dass wir da in die Hofburg kommen. Also diese Antisystembotschaft, das ist schon eine, die auch das nächste Mal ziehen kann.
Die Wiener Zeitung Standard jedenfalls titelt heute: Österreich ist ein anderes Land. Wir können nicht zurück zum Normalzustand. Um den Absturz des Egypt-Air-Flugzeugs über dem Mittelmeer gab es heute einige Verwirrung. Die Nachrichtenagentur AP zitiert einen ägyptischen Gerichtsmediziner. Er geht davon aus, dass sich eine Explosion an Bord ereignet haben muss und er begründet das mit dem Zustand der menschlichen Überreste. Es gebe nicht ein einziges intaktes Körperteil und mindestens ein Leichenteil zeige Verbrennungsspuren. Der Leiter der ägyptischen Forensikgruppe hat die Meldung kurz danach als Spekulation zurückgewiesen. Warum der Airbus über dem Mittelmeer abgestürzt ist, ist also weiter unklar. In Frankreich sieht es aus wie während der Ölkrise vor 40 Jahren. Lange Schlangen vor den Tankstellen, denn die bekommen kaum Nachschub, weil Gewerkschafter Raffinerien und Treibstofflager blockieren. Sie protestieren damit gegen die geplante Arbeitsmarktreform von Präsident François Hollande, vor allem gegen den Plan, betriebsbedingte Kündigungen zu erleichtern. Die Blockade vor einer Raffinerie im Süden Frankreichs hat die Polizei heute mit Gewalt aufgelöst. Mehrere Menschen auf beiden Seiten wurden verletzt.
Was noch wichtig wird:
Die Bundesregierung ist zum ersten Mal seit über 2 Jahren wieder in Klausur gegangen. Höchste Zeit, könnte man meinen, nachdem es in den letzten Monaten doch ziemlich geknirscht hat zwischen den Koalitionspartnern. Heute ging es im Schloss Meseberg bei Berlin vor allem ums Thema Digitalisierung. Morgen steht das Integrationsgesetz im Mittelpunkt. Die Eckpunkte hatte die Bundesregierung schon im April vereinbart. Wenn Flüchtlinge Integrationsmaßnahmen ablehnen, sollen ihnen die Leistungen gekürzt werden können. Außerdem soll es möglich sein, ihnen den Wohnsitz vorzuschreiben.
Und sonst in der Welt?
In Peru gibt es schon seit langem ein Problem mit illegalem Bergbau. Er richtet Umweltschäden an, Arbeiter werden ausgebeutet. Jetzt hat die Regierung den Notstand für ein 85.000 Quadratkilometer großes Gebiet ausgerufen. Das ist größer als Österreich. Die Urwaldregion soll durch illegale Goldminen mit Quecksilber verseucht worden sein. Die Region liegt im Amazonasbecken. Mehrere indigene Völker leben dort. Sie ernähren sich vor allem von Fisch. Und weil das Quecksilber hauptsächlich Flüsse verseucht hat, haben viele Fische das Metall im Körper. Besonders für Kinder und schwangere Frauen ist Quecksilber gefährlich. Die Regierung will jetzt Ärzteteams in die Region schicken und der Bevölkerung saubere Nahrungsmittel bringen. Perus Umweltminister forderte, dass die illegalen Minen geschlossen werden. Er fürchtet, dass die Folgen des Goldschürfens die Amazonasregion noch jahrzehntelang belasten werden. Der frisch gewählte Präsident der Philippinen hat Menschenrechtler gegen sich aufgebracht. Rodrigo Duterte hat entschieden, dass Ex-Diktator Ferdinand Marcos auf dem Heldenfriedhof in Manila begraben werden darf. Das hatte Marcos Familie seit seinem Tod vor fast 30 Jahren gefordert. Duterte erlaubte das jetzt mit dem Argument, Marcos sei ein Soldat der Philippinen gewesen. Menschenrechter und Opfer des Marcos-Regimes sind wütend darüber. Sie finden, dass die Regierung lieber die Opfer der Diktatur entschädigen sollte, statt ihnen eine Heldenbeerdigung des Ex-Diktators zuzumuten. Marcos und seine Frau Imelda waren auf den Philippinen 20 Jahre lang an der Macht. Sie hatten das Land ausgeplündert und Milliardenbeträge zur Seite geschafft. 1986 wurden sie aus dem Land gejagt. Marcos starb im Exil in den USA. Seine Frau hat seine Leiche einbalsamieren und kühlen lassen. Sie hat sich bisher geweigert, Marcos woanders als auf dem Heldenfriedhof beerdigen zu lassen. Donald Trump taugt nur allzu gut als Schreckgespenst, auch wenn es um das Thema Brexit geht. So dürften sich das die Auftraggeber dieses neuen Graffitis in Bristol gedacht haben. Sie ließen den US-Präsidentschaftsbewerber in inniger Umarmung samt Kuss mit Boris Johnson abbilden. Der gerade abgetretene Bürgermeister von London ist der Ansicht, dass Großbritannien besser aus der EU austreten sollte. Eine der Organisatorinnen der Kampagne We Are Europe sagte dem britischen Telegraph, die Leute sollten sich angesichts des Graffitis fragen, ob so die Zukunft aussieht, die sie sich wünschen, und sich dann hoffentlich für die Abstimmung am 24. Juni registrieren lassen. Wem das Motiv bekannt vorkommt, der liegt übrigens richtig. Der Bruderkuss gehört zu den bekanntesten Szenen auf der ehemaligen Berliner Mauer. Die Protagonisten und Brüder im Geiste, Leonid Brezhnev, damals Staatschef der UdSSR, und Erich Honecker, damals Staats- und Parteichef in der ehemaligen DDR.
Wissensnachrichten.
Wir bauen superschnelle Computer, wir fliegen ins All, wir heilen Krankheiten. Okay, wir machen auch viel kaputt, aber eigentlich sind wir doch ziemlich schlau. Das war natürlich nicht immer so. Warum unsere Vorfahren nach und nach intelligenter wurden, dazu gibt es schon viele Theorien. Zwei US-Forscher haben jetzt eine neue Idee vorgelegt und Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten weiß mehr. Haben die beiden Forscher herausgefunden, woher unsere Intelligenz kommt?
Leider nicht, aber sie haben zumindest eine halbwegs spannende Theorie, die sagt, dass im Laufe der Evolution unsere Kinder immer unreifer geboren wurden, die Eltern deshalb immer mehr zu tun hatten und das haben eben nicht alle Eltern geschafft, nur die, die schlau genug waren, sich selbst und ein hilfloses Neugeborenes durchzubringen.
Also sind wir quasi durch unsere Mama- und Papa-Rollen so schlau geworden.
Ja, du musst dir das natürlich wie so einen nackten Überlebenskampf vorstellen. Ne? Also vor hunderttausenden Jahren, überall lauern Gefahren, man muss Tag und Nacht aufpassen, dass einem nichts passiert. Dann kommt noch ein Neugeborenes dazu, das zu 100% wirklich auf deine Hilfe angewiesen ist. Du musst dieses Baby satt bekommen, du musst es vor Feinden schützen, vor Tieren. Da mussten unsere Vorfahren sich wirklich richtig viel einfallen lassen und langfristig haben das eben nur die geschafft, die richtig kreativ und erfinderisch waren.
Okay, die Babys wurden immer unreifer geboren, deshalb gab es mehr zu tun für die Eltern, damit die Kinder überleben. Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum sich das überhaupt so entwickelt hat mit dem Unreifer?
Haben die Forscher auch. Demnach sind die Gehirne unserer Vorfahren im Laufe der Zeit größer geworden. Das hatte wahrscheinlich viele Gründe, zum Beispiel, weil unsere Vorfahren das Kochen entdeckt haben und nicht mehr so viel Energie für die Verdauung brauchten. Mhm. Also hatten auch schon die ungeborenen Babys im Mutterleib einen größeren Kopf, der aber irgendwann zu groß wurde für den Geburtskanal. Also mussten die Babys unreifer zur Welt kommen, als der Kopf noch halbwegs klein war. Und natürlich war ihr ganzer Körper dann noch ziemlich klein und anfällig. Und so ging dann dieser Kreislauf immer weiter. Also nur die schlauesten Eltern konnten diese hilflosen Kinder durchbringen. Dadurch sind wieder die Gehirne größer geworden und so weiter.
Okay, aber wenn das Prinzip bei uns Menschen geklappt hat, warum dann eigentlich nicht bei anderen Tieren?
Ja, dieses Modell mit Hirngröße, Geburtstermin und Intelligenz, das passt erstmal nur für Säugetiere, die ja lebend zur Welt kommen. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum nicht schon Dinosaurier so intelligent wie wir waren und ins All fliegen konnten. Bei unseren nächsten Verwandten konnten die Forscher aber was ganz Ähnliches wie bei uns beobachten. Da hat sich nämlich gezeigt, die Primaten, die lange ihre Neugeborenen stillen, die sie lange bei sich behalten, lange mit denen Zeit verbringen, das sind auch die intelligentesten. Das sind Orang-Utans und Schimpansen.
Aber so schlau wie wir sind sie dann doch nicht.
Nee, an uns kommen die anderen Primaten nicht ganz ran. Aber warum jetzt ausgerechnet der Mensch so intelligent geworden ist und die anderen nicht so ganz, das können die Forscher auch noch nicht erklären.
Okay, weiter geht's. Fest steht nämlich, auch die alten Chinesen waren schon früh sehr schlau und sie haben auch was draus gemacht. Forscher haben jetzt in China ein Bierrezept entdeckt, das wohl schon rund 5000 Jahre alt ist.
Ja, sie haben auch noch uralte Töpfe und Trichter gefunden, mit denen wahrscheinlich Bier gebraut wurde. Die ersten chinesischen Brauer haben dafür wohl Hirse, Gerste und Wurzeln benutzt und noch die Hiobsträne. Das ist eine tropische Getreideart.
Hat man denn auch noch irgendwelche Spuren von dem Bier gefunden?
Naja, immerhin Säurereste haben die Forscher gefunden an den Gefäßen, die wohl von diesem Bier stammen sollen. Spannend wäre jetzt natürlich noch zu wissen, wie das geschmeckt hat. Mhm. Das Bier, aber das wird man wahrscheinlich leider nicht mehr rausfinden können.
Okay, vom Bier zum Lärm, das geht ja manchmal ganz gut zusammen, aber beides ist irgendwie auch ungesund, wenn es zu viel gibt. Forscher der Uni Mainz haben jetzt nochmal nachgewiesen, dass Lärm mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen zusammenhängt.
Sie haben ungefähr 15.000 Menschen aus Mainz und der Umgebung befragt und da kam raus, je größer die Belastung durch Lärm, umso größer auch die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken. Aber Vorsicht, die Forscher sagen ganz klar, ob der Lärm jetzt die Ursache für die Depression ist oder ob depressive Menschen eher unter Lärm leiden, das muss noch genauer erforscht werden. Fest steht, im Raum Mainz ist der Fluglärm vom Frankfurter Flughafen ein ziemlich großes Problem. 60% der Befragten gaben an, dass sie der Lärm stört.
Okay, dann machen wir jetzt mal leise weiter. Das war Mathis Dirkes mit den wichtigsten Wissensnachrichten von heute. Und für morgen gibt's jetzt das
Wetter.
Der Norden und der Nordosten bekommen es heute Abend mit Gewittern zu tun, die stellenweise auch ziemlich heftig ausfallen können. Auch in der Nacht regnet es vor allem in Norddeutschland. Da bleibt es aber auch mild, bei Werten um 14 Grad. Sonst meist trocken, aber kühler mit Tiefstemperaturen um 5 Grad im Südwesten. Morgen mal Sonne, mal Wolken und nur im Nordosten noch kurze Schauer. Und wärmer wird's auch wieder mit Höchstwerten zwischen 16 und 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.